Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Ich kann, André, es ist immer wieder dasselbe. Ja, liegst du zu Hause auf dem Sofa, guckst Fernsehen, hast einfach, keine Ahnung, die Ruhe weg, ja, und dann kommt deine Frau und textet dich von der Seite zu und 5 Tage später ist die der Meinung, wir hätten über irgendwas gesprochen, ich hätte zugehört.
Und es war alles eigentlich anders.
Ich meine, wenn da gerade Junkfood im Sinne von Fernsehen vor der Nase herflimmert, hey, da hast du ja keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für die wichtigen Dinge im Leben.
Sind vor allen Dingen Männer nicht. Ne?
Nicht Multi. Die können das theoretisch. Ich sage immer zu ihr, tipp mich wenigstens an, ja, und dann quittiere dir irgendwie, dass ich sage, ich höre dir zu. Wobei selbst dann, wenn der Fernseher weiterläuft, ist ja das Gehirn dann relativ schnell wieder von A nach B gehüpft. Und ja, es ist schwierig. Aber wir sind ja beim Thema Bauen und nicht beim Thema Fernsehgucken und Eheprobleme. Wir machen ja keine Mario, wie auch immer er heißt, genau. Show. Kennst du? Nee, lassen wir das. auf jeden Fall verrollt sie immer die Augen, wenn sie denkt, ich habe irgendwas gehört und ich sage, da habe ich wieder Fernseh. Nee, egal. Auf der Baustelle ist es oftmals ähnlich, André. Da werden Dinge abgesprochen und da redet einer und der andere versteht irgendwas. Meistens versteht man es A falsch und B vergisst man es auch wieder. Und das ist immer schwierig, weil meistens werden die Dinge vergessen, die für den Kunden wichtig wären. Ja. Also entweder vergisst der Kunde irgendwas, was er nicht mehr im Kopf hat, weil so viel auf ihn einprasselt, und wenn er dann die Sachen vergisst, dann sind die meistens wichtig und machen Probleme. Oder der Bauleiter oder die Baufirma vergisst irgendwas, was besprochen worden ist, und dann macht es dem Kunden auch Probleme. Also ist immer der Kunde der Leidtragende. Und deswegen sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, wie man ja auf der Baustelle mit sowas umgeht und vor allem, wer ist denn überhaupt auch Ansprechpartner und wie schütze ich mich denn vor genau diesem Ablauf, dass ich als Endverbraucher, als Kunde, als Bauherr eben irgendwie ja, sicherstellen kann, dass man sich an Abreden und Versprechungen auch wirklich hält?
Aus meiner Sicht ist es eben ganz, ganz wichtig, Absprachen einfach festzuhalten, zu dokumentieren.
Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und vor allem gibt es auch, ja, ist ja auch nicht jeder auf der Baustelle ja, berechtigt, Dinge festzuhalten. Und das vielleicht als allererstes, wenn man mit solchen, also zum Beispiel ist eine Baufirma. Ich habe jetzt ein Haus gekauft bei einer Firma, nur eine Dienstleistung erworben bei der Firma, ne, einen Bauwerksvertrag gemacht, einen Bauvertrag gemacht. Und die wollen jetzt das Haus bei mir bauen. Und jetzt ist dann da vielleicht eine Handwerkerfirma vor Ort, die habe ich ja gar nicht selbst beauftragt, sondern die wurde von jemandem beauftragt. Und da ist immer auch der Punkt, wenn dann der Elektriker zum Beispiel da auf der Baustelle steht und mir dann irgendwas noch erklärt, Nachträge macht oder Änderungen herbeiführt, weiß da die Baufirma drüber Bescheid. Ne? Ist er überhaupt berechtigt, diese Änderung herbeizuführen, und ist die dann kraftschlüssig auch in alle anderen Gewerke zu übernehmen? Oder heißt dann, ja, da hat der Elektriker hier aber irgendwas mit ihnen abgesprochen. Jetzt kann der Fliesenleger oder der Maler nicht mal dies und jenes machen. Ne? Also das greift dann hinten raus. Das heißt auch hier immer die Frage, wer ist für was wirklich verantwortlich? Mit wem muss ich kommunizieren? Und kann ich es direkt mit dem kleinen Handwerker klären? Wie sieht die Baufirma das? Oder muss ich es über einen Polier oder über einen Bauleiter machen. Ne? Also Bauleiter sind meistens diejenigen, die am meisten zu sagen haben auf der Baustelle. Es gibt aber auch Baufirmen, die arbeiten, na, da sieht man den Bauleiter kaum. Da muss man es dann direkt mit dem Unternehmen eigentlich klären und muss sich zumindest die Bestätigung geben lassen, dass man auch vielleicht Sachen vor Ort mit den Handwerkern klären kann. Ne? Und dass das ineinander greift. Und das ist etwas, erstmal diese Zuständigkeiten zu definieren und zu sagen, wer ist mein persönlicher Ansprechpartner, mit wem bespreche ich Änderungen, wer hat welche Aussagekraft.
Ja, und wer darf welche Entscheidung treffen, dass die dann hinterher auch rechtssicher sind, ne, und in das Projekt mit eingepflegt werden und auch durchgeführt werden.
Genau. Jetzt hast du schon gesagt, ne, dann muss man das irgendwo versuchen, natürlich auch festzuhalten. Ich weiß es ja selbst, auch von meiner Baustelle damals, von vielen Baustellen der Kunden, es wird zu 99% nicht festgehalten. Die meisten Sachen werden auf der Baustelle zwischen Tür und Angel besprochen, entschieden, aber es hält keiner die Sachen fest. Und dann fallen sie dem Kunden irgendwann auf die Füße. Und auch wenn wir vorher dem Kunden sagen, macht euch die Mühe, nehmt es schriftlich auf, hat man so ein bisschen dieses Gefühl als Kunde, ja, man hat ja hier eine Partnerschaft, man möchte ja der Baufirma nicht auf die Füße treten, man möchte sich ja auch nicht als Querulant und Nagler irgendwie entpuppen, sondern ja, okay, wenn die das sagen, dann müssen wir denen auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Und das ist der Punkt, wo es dann immer schwierig wird. Ich möchte noch nicht mal Boswilligkeit in irgendeiner Form unterstellen. Das ist einfach so.
Jetzt manchmal wird es dann einfach auch vergessen.
Ja.
Wie du die Termine deiner Frau vergisst, wenn sie dir das beim Fernsehen sagt.
Exakt, ja.
Und ich aber auch der Bauherr selber manches auch vergisst.
Oder sich falsch abspeichert. Ne? Also ja. Da wird etwas besprochen. Der Bauleiter sagt was. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ne? Der Bauleiter hat in der Regel ja viele Baustellen, die irgendwie gleichzeitig laufen. Jetzt spricht er mit dem Kunden auf der Baustelle etwas ab. Jetzt ist der Bauleiter ein technisch versierter Mensch, der aber in der Kommunikation, die Bauleiter haben meistens ein bisschen was drauf in der Kommunikation, aber es ist nicht so, dass die Zeit haben, hier mit dem Kunden in eine Definition zu gehen und das haarklein auszuarbeiten und rückzufragen, Kunde, wie haben Sie es verstanden, erklären Sie mir mal bitte, dass jeder wirklich, ne, Sender und Empfänger wirklich auch
über das Gleiche reden.
Das heißt, es wird was gesagt und vielleicht auch falsch verstanden. Und manchmal werden Sachen vielleicht auch gesagt, die falsch verstanden werden sollen. Auch das gibt es. Ne? Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht an den Punkt kommt, wo am Ende eine Enttäuschung stattfindet.
Und das finde ich dann wiederum toll, wenn man das nochmal dokumentiert und niederschreibt. Dann sieht man auch das nochmal schwarz auf weiß, wenn man das liest. Und dann wird auch die Aussage, die dort festgehalten wird, ist ja wesentlich klarer und abgegrenzt.
Genau. Und jetzt ist die Frage mal, wie kann man das dokumentieren? Entweder, es spielt gar keine Rolle, dann habe ich immer eine Sekretärin oder einen Sekretär mit dabei, der nebenher läuft und mit einem kleinen Aufstellpult und einem Protokoll, wie in so einem Gerichtssaal, eine Mitschrift, am besten in
Sternchen sind die anderen.
So, ja, und da, es gibt ja diese Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wo dann so ein Zeichner die Bilder malt und so, ne? Dann,
genau,
dann, Gerichtszeichner. Ja. Super, okay. Das machen wir nicht, weil das wird, glaube ich, zu aufwendig. Entweder lasse ich tatsächlich, wenn das die Baufirma oder der Bauleiter gut findet, einfach irgendwas mitlaufen, ein Diktiergerät zum Beispiel, das funktioniert. Viele wollen das nicht und viele finden das ziemlich doof. Was aber funktioniert, ist zu sagen, ich mache ein Protokoll. Also sprich, ich merke mir das alles, ich schreibe mir das alles vielleicht stichpunktartig auf und habe dann ein Protokoll, was ich am Tag des Gespräches von meinem Gegenüber unterschreiben lasse. Die Hürde ist oft groß, weil dann muss das genau ausformuliert sein, dann muss es perfekt da stehen, sonst sagt der Bauleiter, nee, das kann ich so nicht unterschreiben, das ist ja nur halbgar, was hier steht. Und dann wird's auch wieder schwierig und da kann ich auch jeden Bauleiter verstehen, dass man das so vielleicht nicht machen kann.
Aber was vielleicht eine Variante wäre, dass man auch mit dem Bauleiter abspricht, dass man abends nochmal eine E-Mail ihm sendet. Exakt. Und dann hat er auch die Chance, bestimmte Sachen zu korrigieren, wenn die technisch oder rechtlich nicht in Ordnung sind, weil aus meiner Sicht, was ich geschrieben habe, ich das anders sehe. Und dass man eben dann sich das darüber im Prinzip die Dokumentation holt.
Genau, man macht im Prinzip eine Dokumentation, schreibt nochmal das Besprochene alles auf, da auch immer so ein bisschen die Ist-Situation aufnehmen, also gerne auch in solche E-Mails wirklich wichtiges Datum rein, Baustelle, Wetter, solche Sachen, also kann man wirklich den Tag einmal protokollieren. Das hilft nämlich, wenn es irgendwann hart auf hart kommt, weil man kann dann nachweisen auf dem Protokoll, das ist nicht irgendwann entstanden, sondern das ist wirklich da entstanden. Da stehen auch tagesaktuelle Sachen drauf. Das hilft immer weiter. Und dann die Punkte aufschlüsseln, die man besprochen hat, und dann per E-Mail, wie du gesagt hast, super cool, wenn man das vorher sogar ankündigt, das ist noch besser. Und dann sagen, hey, bitte kurze Rückmeldung bei Abweichung. Also wenn ich irgendwas nicht richtig verstanden habe oder irgendwas hier in dem Protokoll genau. drin steht, korrigier mich bitte, lieber Bauleiter oder liebe Baufirma, weil dann habe ich die Chance, nämlich es richtig zu verstehen. Und am Ende sind wir alle uns einig und keiner ist enttäuscht. Das hilft einfach in diesem ganzen Prozess allen weiter. Und die meisten Baufirmen finden das sogar ganz gut, wenn der Kunde das so ein bisschen protokolliert, weil das schützt nämlich alle Beteiligten auf dem Bau.
Ja, ne, dass dann keine Missverständnisse auftreten, die dann später zu größeren Problemen führen. Und so ist es eben klar dokumentiert. Und das ist ja auch trotzdem, kann man ein vertrauensvolles Verhältnis zu der Baufirma, zu dem Bauleiter haben. Ich denke mal, die wenigsten Bauleiter werden sagen, nein, da reagiere ich nicht drauf. Oder
na, wenn sie nicht drauf reagieren, ist es ja genau das. Dann ist zugestimmt. Und dann ist es genau das, was man ja erreichen will. Man
ja, hat aber, Protokollierung. Ne? Ja, aber es ist eben eindeutig und das kann man ja auch nett schreiben. Ne? Und dann ist es in Ordnung.
Genau. Und meine Empfehlung ist es, solche Protokolle immer gleich zu gestalten. Das heißt, wirklich zu sagen, okay, ich habe eine Vorlage, die ich immer gleich gestalte, wo drauf steht Datum, Uhrzeit, welches Wetter hatten wir,
Bauort,
wer war alles bei dem, anwesende Personen bei dem Ganzen dabei, dann welche Punkte sind besprochen worden und welche Entscheidungen sind gefallen worden, welche Fragen sind noch offen, die noch geklärt werden, bis wann werden diese Fragen geklärt, dass man das auch
also Fristen festhalten.
Genau, Fristen und offene Punkte im Prinzip noch festhält. Und dann kann man das Ganze unten nochmal auch zusammenfassen drunter und sagen, okay, bis dann und dann oder der nächste Termin ist dann und dann, sodass wir wirklich da, einen Fahrplan haben. Und wenn der Bauleiter das nicht retourniert und sagt, so kann ich das nicht annehmen oder alles falsch, habe ich aber auch wirklich ein nachweisliches Dokument, wo ich sagen kann, hey, wir haben hier ein Protokoll, das und das ist besprochen worden, ich habe es euch geschickt, ihr habt das nicht bemängelt, sondern habt quasi stillschweigend zugestimmt. Und in dem Moment ist man aus dieser Sache auch dann raus, dass die Baufirma sagen kann, ja, das war ja alles anders gedacht oder das haben wir ja nie besprochen.
Ja, es ist eben eine klare Absprache und dann muss man das eben bloß für sich selber noch nachhalten, weiß ich nicht, irgendwie abgespeichert und wie auch immer.
Genau, das ist auch etwas, dieses Abspeichern und Nachhalten und Festhalten. Das machen auch ganz wenige Bauherren, dass sie wirklich eine Dokumentation führen und sagen, ich fotografiere, ne? Also der Bauleiter zeigt einem was, fotografieren. Man sieht irgendeinen Mangel, fotografieren. Und jetzt ist es so, dass wir mit unserem Handy einfach mal ein paar Fotos machen. Wenn wir welche machen, ist es super, dann liegen die in dem, im Handy rum.
Aber wo?
Aber wo? Und das kostet Zeit und das kostet Mühe, das zu dokumentieren und die Fotos an der richtigen Stelle abzulegen und da vielleicht noch einen Text zuzumachen oder die in ein Dokument zu packen. Es lohnt sich aber oftmals. Ne? Also gerade auch offene Wände zu fotografieren, Leitung, bevor alles geschlossen ist, zu fotografieren, zu gucken, wo was ist. So, das hilft einem in 10, 20 Jahren noch weiter, wenn man eine ordentliche Baudokumentation hat.
Auch für einen selber. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich überlege mir in 10 Jahren, ich will irgendwo anders noch eine Steckdose haben oder Anschlüsse haben, wenn ich die Fotos dann rauskrame von meinem Bauvorhaben, dann sehe ich, ach guck mal, da ging die Leitung lang, da könnten wir da die Wand öffnen und eben da lang.
Genau, so ist es. Und wenn ich das aber systematisch ablege, Lieferscheine, Rechnung, Protokolle, wenn ich im Prinzip Ordner schaffe, dann ist es nicht ein DIN A4 Ordner, sondern es sind 3, 4, 5, die ich nachher zwar habe, aber ich habe eine saubere, ordentliche Baudokumentation, die mir einfach zur Verfügung steht, die, wenn irgendwas ist, zur Verfügung steht. Und In den meisten Fällen läuft alles super und es stehen dann einfach 20 Jahre Ordner sinnlos in der Ecke. Alles cool, da hat man sich einmal die Mühe gemacht, hat manchmal guckt man sich vielleicht noch so einen Ordner nochmal an.
In Erinnerung, ne? An das Bauvorhaben. Ja. Macht
so,
man ja.
Auch wenn man ein Haus aus dem Katalog irgendwie bestellt, ne, nimmt, heftet das Prospekt ab. So, das sind dann so schöne Sachen, Erinnerungssachen, die man machen kann. Wenn aber irgendwas passiert, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwo an einen Punkt kommt und man hat die Dokumentation, dann ist man immer im Vorteil und kann immer nachweisen, wie was passiert ist. Und das ist riesengroß in Ruhefaktor auch für die Seele und für den Kopf während der Bauphase, wenn alles einfach sauber dokumentiert ist. Wenn wir gerade bei diesem Dokumentieren sind, dann gibt es ja auch diese typischen Abnahmeprotokolle. Und die werden oft durch den Bauleiter oder die Baufirma, werden die vorgeschrieben. Das sind meistens sogar Vordrucke. Hm. Und dann wird da ein Häkchen gemacht. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Und dann geht man diese Schritte durch und dann steht unten mangelfrei übergeben zum Beispiel. Oder es steht kein Mangel oder nur kleiner Mangel, dann wird auch aufgeschrieben, keine Ahnung, Einschliss im Fenster oder Türdichtung, defekt oder irgendeine Kleinigkeit, die dann später passiert, irgendwann mal.
Aber das ist ja nicht ausreichend, oder? Also so ein Protokoll würde ich zum Beispiel nicht unterschreiben wollen. Also da hätte ich richtig Bauchschmerzen.
Ja, ich sage mal, kommt ein bisschen drauf an, was es ist und wie gut ich mit der Baufirma bis jetzt auch klargekommen bin. Wenn das irgendeine Kleinigkeit ist und alles andere ist wirklich tipptopp und ich kann das als Bauherr auch einwerten. Ja, das ist ja immer die Frage, kann ich das als Bauherr einwerten, ob die Arbeiten sauber durchgeführt sind? Oder brauche ich jemanden, der mich bei der Abnahme begleitet? Ein Bauingenieur oder jemand, der
Bausachverständiger, oder wie auch immer.
Der da mitläuft und der sich das anguckt und dann am besten auch noch das Produkt kennt. Also wenn ich ein Fertighaus habe oder ein Massivhaus, dann sollten das Leute sein, die sich damit auch auskennen. Es hilft nicht, den Maurermeister mitzunehmen beim Fertigteilhaus, wo das aus Holz besteht, der dann sagt,
oder ein Tischler, Massivhaus.
So, wo ist denn hier die Armierung, ne? So, oder keine Ahnung, mit welchem Beton haben sie denn das, wo nur Holz immer in der Wand ist. Das funktioniert nicht, also brauche ich auch den Profi. Und dann geht man das durch und dann protokolliert man das. Und dann kann man überlegen, ob man eben diese Unterschriften auf diesen Protokollen, ob man die wirklich bedingungslos macht oder ob man eben sagt, okay, das und das ist noch offen, bis wann ist das auch hier wieder Fristen setzen, bis wann ist das, Fotos mit dranhängt, also die Sachen auch fotografieren, dokumentieren, mit an das Protokoll ranhängen, zu sagen, okay, ich unterschreibe das Protokoll, schicken Sie es mir bitte zu, ich nehme in das Protokoll noch Fotos, ich nehme eine Dokumentation mit rein und schicke Ihnen das im Prinzip zurück, wo man dann eben Nachweise mit anfügt.
Das ist ja wirklich auch das Entscheidende. Und wie du schon sagst, eben, dass Fristen eingetragen sind. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich das Protokoll auch unterschreiben. Ne? Ja alles in Ordnung, aber solange noch was offen ist. Und dann denke ich auch, also es kommt jetzt wirklich drauf an, welche Fehler dort sind. Wenn es jetzt wirklich Mini-Kleinigkeiten sind, dann muss man sehen, ob man drauf besteht unbedingt oder nicht. Ne?
Genau, was oftmals zum Beispiel ist, Treppe wird geliefert. Treppe ist noch komplett eingebaut, das heißt eingepackt in Schutzmaterial. Ne? Also eine Treppe, die schon eingebaut wird, die wird ja erst entkleidet ganz am Ende, wenn alles fertig ist. So. Da vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Da sehe ich nicht, ist die Stufen in Ordnung? Geht da irgendwas, ist da unten drunter irgendwas nicht richtig? So. Dann kann ich eben sagen, okay, ich bestätige, ich nehme diese Lieferung an, ne? Ich bestätige das, sage aber Unterschrift bestätigt nur den Erhalt.
Nicht die Qualität oder unter Vorbehalt sozusagen.
Genau, ist keine Anerkennung der sauberen Ausführung. So. Damit habe ich zwar das bestätigt, dass die Treppe da ist, der Lieferant ist glücklich, aber ich habe eben nicht bestätigt, dass sie mängelfrei ist.
Ja.
So. Und da ist glaube ich, ein riesengroßer Unterschied, weil wenn ich die dann entpacke und das Holz darunter ist grauenhaft, als Beispiel, oder irgendwas ist kaputt.
Oder falsche Farbe oder keine Ahnung.
Ja, ja. Dann sagt mir nachher der Lieferant oder die Firma sagt, na, sie haben es doch hier protokolliert, das ist übergeben, mangelfrei und das muss ja passiert sein, dann danach. So, und dann hat man im Prinzip das Problem, steht dann da, hat eine Treppe für mehrere tausend Euro eingebaut, die dann nicht seinen Wünschen entspricht, als Beispiel.
Ja.
Oder müsst sie komplett auspacken, begutachten und dann wieder einpacken. Auch da können natürlich dann Fehler bestehen beim Einpacken, wenn dann irgendwie ein Körnchen drunter ist, zerkratzt man sich die Treppe bei der Bauphase. Deswegen ist es ist immer so ein Spiel und ein Abwägen, wo man überlegen muss, was ist der richtige Weg? Und da sind eben
und wo macht es Sinn?
Genau, dann sind eben so Zusatzklauseln, wo man sagt, hey, ich nehme die Lieferung entgegen, aber eben, dass die Treppe perfekt ist und alles super ist, so wie ich es mir vorstelle, das kann ich eben noch nicht quittieren, weil ich sehe die Treppe nicht von A bis Z. Ne? Dasselbe gilt auch bei Protokollen, Mängelprotokollen oder sowas, wo man sagt, okay, die Mängel sind nochmal als Anlage, ne? Dieses Thema Fotos werden beigeführt und ich unterschreibe das jetzt, aber damit nehme ich es nicht ab, sondern ich weise es auf die Mängel zum Beispiel hin. Auch hier hatte ich, glaube ich, eben gerade schon mal gesagt, immer Fristen setzen und sagen, hey, lieber Bauleiter oder liebe Baufirma, bis wann habt ihr das erledigt? Bis wann habe ich denn dann ein mangelfreies Haus?
Weil und dann auch diese Fristen, die man gesetzt hat, nachverfolgen? Also sich selber auch Erinnerungen machen, dass man dann vielleicht mal nochmal eine Fristverlängerung macht, wenn im gewissen Zeitraum nichts passiert ist oder die gestellte Frist abgelaufen ist, um dann gegebenenfalls, wenn es gar nicht vorangeht, die Geschichte zu eskalieren.
Genau. Und was, wo man auch drüber nachdenken muss, ist, dass ja diese, also wenn so ein Mangel ist, zum Beispiel ist eine Dichtung nicht perfekt, also eine Kleinigkeit, dann ist das kein Ausschlusskriterium, die Rechnung zu bezahlen. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Also es gibt Mangel, der wirklich ein großer und relevanter Mangel ist, der mich vielleicht im Einzug auch einschränkt, wo die Baufirma nacharbeiten muss, bevor ich Geld bezahle. Und wenn ich so ein Protokoll habe, da stehen so 4, 5, 6, 7 kleine Mängel drauf.
Muss ich trotzdem bezahlen?
Muss ich trotzdem meinen Preis bezahlen. Und da ist auch die Möglichkeit zu sagen, in dem Protokoll gehen wir jetzt hin und sagen, von der Summe X behalten wir aber X ein. Also für die Mängel möchten wir 3000 Euro einbehalten. Und das ist immer ganz gut, wenn die Summe, die man einbehält, höher ist als der Wert des Mangels. Nicht exorbitant, weil sonst sagt die Baufirma, hast du irgendwie, keine Ahnung, Lack gesoffen. Sondern eben in einem
Bereich. Also 50.000 wegen einer fehlenden Türklinke einzubehalten, wäre nicht realistisch.
Wäre nicht realistisch. Und wenn man das macht, kann man auch nochmal sagen, sobald der Mangel, man verpflichtet sich im Prinzip diese Restsumme zu zahlen, sobald dieser Mangel aufgehoben ist und es braucht keine neue Rechnung oder sowas, also so Sachen gehen auch. Und damit ist eigentlich beiden Parteien geholfen.
Und was wir auch schon in der Praxis hatten, dass man sagt, also wenn das wirklich ganz, ganz minimale Mängel sind und für die Baufirma das sehr, sehr aufwendig wäre, da nochmal jemand zu schicken. Also wirklich bei Kleinigkeiten, dass man sagt, weiß ich nicht, ich behalte jetzt im Absprache mit der Baufirma werden 50 oder 100 Euro nicht gezahlt und dafür ist es mangelfrei.
Ja, und dann holt man sich halt eine neue Steckdose oder einen neuen, dann macht man
Türgriff
das.
Türgriff oder
genau.
Wie auch
immer. Apropos selbst erledigen, habt ihr denn schon den Podcast hier geliked, gefolgt, bewertet? Das würde uns sehr helfen. Und schaut doch gerne mal auf www.cleveresbauen.de vorbei. Da habt ihr auch zu jeder Folge nochmal einen Blog mit ein paar Informationen niedergeschrieben. Und bei dem einen oder anderen ist auch irgendein tolles Dokument mit dabei, wo ihr euch zum Beispiel eine Checkliste downloaden könnt oder ihr euch noch weitere Informationen holen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche Montag wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Cleveres Bauen mit Kai und André. Und dann wünsche ich euch an der Stelle eine gute Zeit.
Und in diesem Sinne auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.